Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode bei Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Das Monatsende ist erreicht und es ist daher wieder Zeit für eine News-Episode. Auch im November 2024 bleibt es ungebrochen dynamisch an der Schnittstelle TradFi und Blockchain bei uns im Dachraum. Ja, es gibt auch diesen Monat wieder einen zugehörigen Newsartikel mit dem Top 10 News aus unserer Sicht. Über die reden wir heute natürlich auch. Aber heute ordnen wir die News auch tiefgehender ein und sprechen natürlich über weitere News. Diesen Artikel verlinken wir euch gerne in den Shownotes. Heute haben wir zwei große Blöcke im Fokus. Es wird einerseits ein Marktupdate heute mit einem Fokus auf Bitcoin geben und vor allem die Preistreiber, denn Bitcoin hat ja echt eine krasse Rallye hinter sich. Und es wird einen zweiten Block geben zu zahlreichen News rund um Cash on Chain. Da wird uns der Manu durchleiten. Ja, und heute noch mit dabei neben mir sind, wie gesagt, der Manu und auch der Alex. Hi zusammen.
Hallo.
Hallo zusammen.
Bevor wir voll in den Inhalt einsteigen, wollen wir noch einige Kommentare zur vorherigen Episode 316, in der Jonas und ich das Papier The Distributional Consequences of Bitcoin von Ulreich Binzahl und Jürgen Schaaf kritisch gewürdigt haben, anschauen. Ja, da hat uns sehr viel Feedback erreicht, unter anderem von den Autoren oder einem der Autoren selbst. Und das wollen wir natürlich jetzt hier auch offenlegen und besprechen, was da so an Rückmeldungen kam.
Ja, es hat leider nicht geklappt, dass die Autoren hier direkt in den Podcast kommen. Nichtsdestotrotz freuen wir uns natürlich, dass sie sich dann bei uns melden und auch Kommentare mit uns teilen. Im Anschluss an die Episode, die in der letzten Woche erschienen ist, verlinken wir euch gerne nochmal in den Shownotes. Dann könnt ihr euch die nochmal anhören. Fand ich sehr gelungen von Jonas und Michi. Und Jonas kann jetzt heute leider nicht dabei sein. Er hat uns aber ein paar Kommentare mit dargelassen aus seinem Gespräch mit Jürgen Schaaf, wie gesagt, einem der Autoren dieses Papiers. Die wollen wir hier natürlich gerne mit euch teilen, weil Jonas und Michi haben einige Punkte genannt in diesem Podcast. Zu denen hatte Jürgen Schaaf noch Erwiderungen oder Anmerkungen und die wollen wir eben mit euch teilen. Also es ging zum ersten Mal darum, dass das Papier geändert wurde. Und ich weiß jetzt nicht mehr genau, Michi, wie ihr das formuliert habt, aber es war so ein bisschen, dass es zumindest etwas Besonderes ist oder ein bisschen komisch, dass da eben nach kurzer Zeit da eine neue Version des Papiers hochgeladen wurde. Da wurden einige Dinge angepasst und da hat Jürgen Schaaf einfach gesagt, dass das nichts Ungewöhnliches ist, dass wissenschaftliche Papiere abgedatet werden und dann eben wieder hochgeladen werden. Und vielleicht kurz mein Kommentar dazu. Und es wurde ja eigentlich schon alles gesagt zu diesem Papier, aber noch nicht von jedem. Deswegen bekommt ihr jetzt heute meine Kommentare auch nochmal. Da hat Jürgen Schaaf durchaus recht, dass es nicht ungewöhnlich ist, dass gerade so Arbeitspapiere, die dann zum Beispiel auf SSRN hochgeladen werden, dass die abgedatet werden. Ich gebe aber euch, Michi und Jonas, schon dahingehend recht, dass es relativ ungewöhnlich ist, dass da nach ein oder zwei Tagen schon eine neue Version wieder hochgeladen wird. Normalerweise dauert das schon ein bisschen länger und auch nur, wenn dann signifikantere Updates gemacht werden. Aber es ist völlig fein, wenn da ein, zwei Sätze, wenn da entweder Fehler drin waren oder wirklich Dinge unglücklich formuliert waren, ist das absolut normal, dass dann Updates hochgeladen werden. Also von daher gebe ich Jürgen Schaaf da mal generell recht, dass das ein normaler Prozess ist. Der zweite Kommentar, das ist auch was sehr oft in der Bitcoin-Community diskutiert und auch kritisiert wird, ist, warum sich denn jetzt EZB-Ökonomen mit dem Thema Bitcoin beschäftigen und sich dazu äußern müssen, obwohl es ja gar nicht im Rahmen des Mandats der EZB liegt. Und da hat Jürgen Schaaf gesagt, dass sozusagen er und Herr Binzahl dieses Papier nicht geschrieben haben, um die Meinung der EZB zu repräsentieren, sondern das ist ein privates, kann man sagen, Forschungspapier. Und es ist lediglich aus Transparenzgründen natürlich wichtig, festzuhalten, dass sie Mitarbeiter der EZB sind. Und auch hier kurz meine Einordnung. Ich kann da ehrlich gesagt die Bitcoin-Community nicht verstehen, beziehungsweise ist ein Zeichen dessen, dass vielleicht die Bitcoin-Community da auch nicht ganz so tief drinsteckt, wie Forschung und auch Forschung innerhalb der EZB funktioniert. Es ist völlig okay und gewollt und sinnvoll meines Erachtens, dass Mitarbeiter der EZB relativ frei forschen dürfen und können, ohne dass alles, was sie tun und von sich geben, als Meinung der EZB interpretiert wird. Es gibt eine relativ große Research-Abteilung auch in der EZB. Der gehören by the way, weder Binzahl noch Schaf an. Also die sitzen da nicht in der Research-Abteilung, das sind, haben andere Rollen bei der EZB. Aber diese Research-Abteilung darf auch relativ frei und unabhängig forschen. Das heißt, es ist nicht so, dass Christine Lagarde da einmal im Jahr die Themen vorgibt und dann werden im Endeffekt die Ergebnisse der Forschung damit auch schon vorgegeben, sondern die dürfen relativ frei entscheiden und das ist auch gut so. Man kann natürlich immer kritisieren, ist es okay, dass EZB-Ökonomen so viel Zeit in Research stecken und ist das vielleicht zu viel und auch zu teuer, weil am Ende wird das natürlich vom Steuerzahler bezahlt und das ist eine Diskussion, die man haben kann. Aber die Tatsache, dass diese EZB-Ökonomen sich mit Themen beschäftigen dürfen, die nach ihrem Gusto erstmal sind, die sie für sinnvoll halten und die auch unabhängig von der Meinung der EZB sind, das ist gewollt und wichtig. Und dann noch ein letzter Kommentar. Michi, da musst du mir jetzt vielleicht kurz mal helfen. Ich weiß nicht genau, worum es da ging. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob ihr da kritisiert habt, dass Binzahl und Scharf auf gesellschaftliche Gefahren hinweisen. Aber Jürgen Scharf hat uns da einfach nochmal mitgegeben, dass sie schon in vorherigen Publikationen auf die gesellschaftlichen Gefahren von Bitcoin hingewiesen haben und ist dann auf ein neues Finding eingegangen. Vielleicht kannst du das für mich auch ganz kurz nochmal einordnen.
Ja, gerne. Ja. Da haben wir eher ein Lob ausgesprochen. Ja, das aus meiner Sicht war das eine Forschungslücke, in die hier reingegangen wurde, nämlich dass halt auch die langfristigen Konsequenzen eines Erfolgscases von Bitcoin beleuchtet werden. Bisher war immer die Kritik, dass Bitcoin Menschen schaden kann, wenn es halt einen kompletten Wertverlust erlebt. Das ist so dieses Blase- oder Bubble-Argument. Also wer reingeht, wird irgendwann alles verlieren, weil Bitcoin an Wert verliert, auf Null geht. Das zweite Argument war häufig Market Timing, dass halt Retail-Trader bei hohen Preisen einsteigen, dann rausgehen und Verluste machen. Und Jonas und ich waren halt der Ansicht, dass es ein wertvoller Beitrag ist, wenn man untersieht, was passiert denn, wenn Bitcoin steigt, wer könnte dann Schaden davon tragen? Also das war eher ein Lob und das Feedback, das wir bekommen haben, war, dass das jetzt nicht das erste Papier oder nicht die erste Publikation ist, die genau in diese Richtung argumentiert, dass auch bei einem Erfolgsszenario von Bitcoin mit Preissteigerungen in den nächsten Dekaden, welcher Schaden da auftreten könnte.
Okay, genau. Das hat also Jürgen Scharf auch nochmal herausgestellt, dass also das neue Finding dieses Papiers ist, dass es gesellschaftliche Gefahren von Bitcoin gibt, nicht nur wenn diese Blase, wie sie ja beschrieben wird, platzt, sondern sogar in dem Moment, wo Bitcoins Preis unendlich steigt. Das ist so ein bisschen das Finding. Und jetzt habe ich zweimal, war ich eher nochmal positiv und habe gesagt, da hat Jürgen Scharf oder sehe ich genauso. Das ist ein guter Kommentar. Hier muss ich jetzt sagen, das stimmt auch, dass das ein neues Finding ist, aber vielleicht noch zwei, drei kritische Sätze von mir zu dem Papier. Und da geht es jetzt gar nicht darum, dass es irgendwie nicht annimmt, dass Bitcoin irgendwie einen positiven, fairen Preis hat oder so. Darum geht es mir jetzt gar nicht, sondern rein handwerklich ist meines Erachtens der Erkenntnisgewinn dieses Papiers sehr, sehr, sehr beschränkt. Und wenn man jetzt mal relativ hohe Maßstäbe an so ein Forschungspapier anlegt und sagt, sowas möchte man vielleicht auch gut publizieren, dann ist dieses Papier einfach handwerklich nicht gut genug. Auch von einem Modell zu sprechen, ist schon mal fast grenzwertig, weil was da gemacht wird in dem Papier ist einfach, es werden 6 Gleichungen aufgestellt mit, ich glaube, 5 Unbekannten und dann werden einfach Annahmen getroffen für diese Unbekannten, für Werte. Das wird natürlich begründet, warum man vielleicht diese Werte da einsetzt. Dann setzt man die in diese 6 Gleichungen rein und schaut dann, wie sich diese Gleichungen über die Zeit entwickeln. Das ist also sehr, sehr, sehr simpel und entspricht jetzt nicht den Ansprüchen eines, sagen wir mal, Forschungspapiers, das ich in einem der Top-Journals veröffentlichen möchte. Und es gibt Bitcoin-Forschung, die in Top-Journals veröffentlicht wird. Über die wird überhaupt nicht diskutiert. Und hier mein Papier, und ich möchte jetzt das Papier nicht kritisieren, das ist schön, schön gemacht, ist gut zu lesen, es ist simpel. Aber ich bin doch überrascht, dass dann, ich finde es nicht gut, dass wir uns alle wochenlang das Maul zerreißen über dieses Papier und die, sag mal, sehr, sehr hochwertige Forschung, darüber wird kein Wort verloren. Also normalerweise, wenn man ein Modell baut, dann fängt man eigentlich an mit sowas wie einer Nutzenfunktion. Man muss ja erklären, warum verhalten sich die Agenten, die Haushalte in meinem Modell auf eine gewisse Art und Weise. Und hier wird einfach angenommen, dass ich ein Gut habe, das hat keinen Wert, das ist eine Blase, das steigt unendlich im Preis. Und durch diese Annahme impliziere ich den Outcome, dass natürlich diejenigen, die dieses Gut besitzen, ein Vorteil sind. Ja, das ist kein überraschender Outcome. Durch meine Annahme gebe ich das Ergebnis im Endeffekt schon voraus. Und das Problem, dass ich zum Beispiel sowas wie eine Nutzenfunktion da nicht drin habe, ist, dass dann so Dinge passieren wie, ich habe da Agenten in dem Modell, das sind die Latecomer, und die investieren in ein Gut, dessen Wert null ist. und investieren aber jede Iteration immer mehr Geld in dieses Gut. Obwohl es ja jedem bekannt ist, dass der Wert von diesem Gut null ist. Und die Nutzenfunktion dieser Agenten würde ich gerne mal sehen. Also das ist ja ein irrationales Verhalten. Und all diese Dinge müssten eigentlich modelliert werden in dem Modell, wie das passieren kann, dass so ein Verhalten überhaupt entsteht. Und dadurch, dass man das nicht macht, ist es auch intransparent, wie man dann zu so einem Ergebnis kommt. Und deswegen ist einfach, ich mache hier eine Annahme und eigentlich brauche ich nicht das Modell, um zu zeigen, dass die Annahme zu dem Outcome führt. Also wie gesagt, Erkenntnisgewinn ist für mich sehr begrenzt. Es ist nett, das mal zu zeigen. Aber ich würde es jetzt nicht sagen, dass das ein Papier ist, das man sonderlich gut publizieren könnte im finanzwissenschaftlichen Bereich.
Ja, da finde ich dein Push gut, Alex, halt zu sagen, dass die hochwertigen Top-Publikationen, die ja oft durch Monate oder jahrelange Review-Prozesse gehen, ja hier dann nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die sie eigentlich verdienen. Und dann halt, ja, ein Papier, das mit einer EZB-Assoziation publiziert wird, dann halt Monate oder jetzt wochenlang in der Community diskutiert wird. Ja, da müssen wir schon kritisch reflektieren, ob wir da dann auch immer die richtigen Picks machen. Nehmen wir für die Zukunft mit.
Ich glaube, was in dem, also vielen Dank, Alex, das fand ich total spannend, deine Analyse. Ich glaube, was da natürlich dazu kommt, und das werden sich den Autoren natürlich auch bewusst sein, oder das wird den Autoren sicherlich auch bewusst sein, dass das natürlich mitschwingt, dass sie bei der EZB arbeiten. Ne? Also dem kann man sich natürlich nicht, dann ist sich nicht rausziehen. Auch wenn sie eigentlich als unabhängige Person auftreten, findet so ein Papier natürlich dann viel mehr Publizität. Und dann ist natürlich die Frage, sind die Leser und aber auch die das Papier kommentieren und bewerten, sind die dann auch so in der wissenschaftlichen Community drin, dass man das sauber bewerten kann oder nicht? Und das ist beim absoluten Großteil der Menschen natürlich nicht der Fall. Ne?
Ja, total. Das ist eine ganz wichtige, faire Anmerkung. Und wahrscheinlich sind da auch eher wir in Zugzwang zu sagen, na gut, es gibt hier, und ich habe gestern das nochmal nachgeschaut, ein sehr gut publiziertes Papier zum Bitcoin-Pricing im Journal of Finance. Das ist das absolute Top-Journal in den Finanzwissenschaften. Aber das ist halt ein Papier, das wahrscheinlich 99% der Menschen überhaupt nicht verstehen, wenn sie das lesen. Deswegen ist es wahrscheinlich dann eher an uns zu sagen, wir diskutieren auch so ein Papier mal und arbeiten das mal auf und versuchen mal in verständlicher Art und Weise dann die Learnings da rauszuziehen. Weil fairerweise das Papier von Binzheit und Scharf ist natürlich so schon geschrieben, dass das jeder versteht, wenn man das einfach liest. Ja, das ist mit den hochwissenschaftlichen Papieren dann leider oft nicht so. Und die Autoren tun dann meistens auch einen weniger guten Job. Und das hat Scharf schon und Binzheit sehr gut gemacht, das dann natürlich auch zu kommunizieren. Das machen Professoren dann oft weniger gut.
Ja, nichtsdestotrotz sind wir sehr dankbar, ja, dass sowohl in unserer Telegram-Gruppe fleißig diskutiert wurde, als auch sich die Autoren dazu bei uns gemeldet haben. Das ist natürlich immer super schön zu beobachten, wenn die Community dann fleißig so ein Thema diskutiert. Mindestens das Ziel wurde erreicht. Dann schlage ich vor, ziehen wir eine Station weiter zu einer ultra spannenden Station diesen Monat, nämlich dem Bitcoin-Preis. Eine beeindruckende Rallye. Wir fokussieren heute auf Bitcoin, da bei Bitcoin an sich schon sehr viel passiert ist und wir ein Auge auf die Preistreiber von Bitcoin werfen wollen. Daher diesen Monat kein Blick auf Ether, aber dann nächsten Monat wieder. Also, wo stehen wir bei Bitcoin? Wir haben uns mal die Daten vom 30.11. um 9.45 Uhr angeschaut. Da ist die Gesamtmarktkapitalisierung 1,9 Billionen Dollar, deutlicher Anstieg im November. Im November hat sich der Preis von 70.000 auf jetzt aktuell heute Morgen 97.000 entwickelt. Ein primärer Anstiegsgrund ist natürlich der Trump-Trade und der Trump-Gewinn dann auch, dazu gleich mehr. Wir haben multiple All-Time-Highs im November erlebt. Das aktuelle All-Time-High ist vom 22. November bei 99.655 US-Dollar. Haben aber inzwischen wieder 2,7% vom All-Time-High verloren oder nachgegeben. Ja, und was jetzt in der Community natürlich diskutiert wird, ist, wann erreichen wir die 100.000 US-Dollar? Haben wir eine Sell-Wall vor der 100.000 US-Dollar-Marke?
Lass uns mal erklären, du hast gerade ein wichtiges Wort gesagt, Sell-Wall. Ich bin mir nicht sicher, ob jeder versteht, was das bedeutet, weil das hatten wir bei 10.000 auch extrem. Also warum ist der Bitcoin-Preis da einmal abgeprallt und warum kann es sein, dass er noch ein-, zweimal abprallt von den 100.000? Bitcoin wird ja zum allergrößten Teil über zentralisierte Börsen gehandelt heutzutage und da gibt es sogenannte Limit-Order-Bücher. Das heißt, in diesen Order-Büchern stehen dann Kaufs- und Verkaufs-Orders drin. Und es ist normalerweise so, dass ganz viele Menschen sozusagen bei so runden Preisen oder kurz vorher nehme ich mal Gewinne mit. Das heißt, es ist normalerweise so, das hat man bei 10.000, wie gesagt, gesehen, bei 20.000 und jetzt ganz extrem bei 100.000, dass dann ganz, ganz viele Leute eine Order in dieses System setzen, die sagt, bei 99.500 möchte ich bitte 10, 100.000 Bitcoins verkaufen. Das heißt, diejenigen, die dann kaufen, müssen erstmal diese 1.000 Bitcoin wegkaufen bei 99.500, bis dann der Preis über 99.500 steigen kann. Also deswegen nicht wundern, wenn das kann durchaus nochmal passieren, ja, dass der Preis jetzt ganz knapp an die 100.000 rankommt und dann wir nochmal 10% oder so runtergehen.
Und da kann man sich, das kann ich durchaus auch mal empfehlen, vielleicht einfach mal googeln, auch in Bildern irgendwie so ein Limit-Order-Buch sich mal angucken. Das kann man ja auch grafisch ganz gut darstellen und auf manchen Börsen wird das ja auch grafisch dargestellt. Da sind praktisch die Preise auf der X-Achse und dann auf die Volumina oder die Kauforder oder Verkaufsorder auf der Y-Achse. Und je flacher diese Kurve ist, desto, ich sag mal, liquider ist der Markt, weil ja dann auch sich der Preis relativ einfach bewegen kann. Und je steiler diese Kurve nach oben geht, desto stärker hat man dann eben auch die Schwierigkeiten, den Preis zu verändern, weil ja dann eben, Alex, wie du es gerade gesagt hast, entsprechend viele Werte, in dem Fall jetzt hier in Bitcoin, geh- oder verkauft werden müssen, damit der Preis sich überhaupt bewegen kann. Und das ist, glaube ich, so der Begriff Sell Wall, weil es halt einfach dann wie so eine Mauer sehr, sehr steil nach oben geht und man das, diese Mauer sehr, sehr schwer durchbrechen kann. Ja.
Genau, aber auch diese Mauer wird durchbrochen, ist zumindest meine Sicht. Und wir sind jetzt natürlich alle hoffnungsvoll, dass wenn sie durchbrochen wird, dass dann Preisentwicklungen auf die 110, 120 US-1000 Dollar widerstandsärmer ausfallen und dann auch zügiger gehen, als jetzt halt diese vielen Tage seit dem 22. November, wo wir unser letztes All-Time-High hatten.
Ich glaube, wir müssten wir mal wieder einen kleinen Snippet einspielen, dass das hier kein Investment-Advice ist. Ne? Der kommt am Ende.
Ja, der kommt ja immer am Ende, aber ich glaube, können wir das hier auch schon mal erwähnen, ja.
Genau, und vielleicht noch abschließend zum Bitcoin-Markt-Update, auch ein Blick auf die Marktdominanz. Es ist ja super viel Dynamik im Markt, da kann es natürlich auch sein, dass sich die Dominanz einzelner Coins verändert. Das war jetzt aber nicht der Fall. Also Bitcoins Dominanz im Gesamtmarkt bleibt stabil bei ja so 55-58%, je nachdem, wann man gerade schaut. Ich habe in den letzten Tagen öfters geschaut, ist halt viel Volatilität gerade drin und Bitcoin behält aktuell seine dominante Position und es gibt jetzt auch keine unmittelbaren Anzeichen für diese große Rotation in Altcoins im Rahmen des jetzt laufenden Kryptosommers. Genau, und was wir uns jetzt alle natürlich fragen, was hat zu so einer deutlichen Preissteigerung beigetragen? Hab mir ein bisschen Gedanken gemacht und die ganzen News im November ein bisschen geclustert. Ein möglicher Preistreiber ist natürlich die neue kryptofreundliche Trump-Administration und deren erwartete Kryptopolitik. Also es war ja schon vor oder im US-Wahlkampf oder in den letzten vier Biden-Jahren eigentlich klar, dass wir mit Trump einen kryptofreundlichen, designierten US-Präsidenten jetzt haben. Der hatte schon im Wahlkampf eine Pro-Krypto-Rhetorik. Er hat ein Crypto-Bill of Rights versprochen. Es war klar, dass er Gary Gensler nicht unterstützt und den Abbau der umstrittenen SEC-Regulierung vorantreiben wird. Trump hat sich als CBDC-kritisch positioniert, das Narrativ der Deep State Intervention vorangetrieben, Deregulierung versprochen. Also da standen schon alle Zeichen auf kryptofreundlich und das materialisiert sich jetzt natürlich.
Ja, und das Wichtigste hast du vergessen, die Bitcoin-Reserve, die US-Bitcoin-Reserve, die im Raum steht. Also es soll ja bis zu 1 Million Bitcoin gekauft werden in den nächsten Jahren. Das facht natürlich auch die Imagination der Bitcoin-Fans an.
Genau, also die Reserve, dann gibt es Trumps Krypto-Initiative, also so eine Art geplanter präsidialer Krypto-Beirat. Der wäre dann dem National Economic Council untergeordnet, hätte einen Fokus auf Politikberatung und Gesetzgebung, hätte den Auftrag, das Finanzministerium und die zwei kryptorelevanten Regulierungshäuser in den Staat, nämlich die SEC und die CFTC, zu koordinieren. Und was jetzt da interessant ist, dass da Vertreter aus der Privatwirtschaft dann berufen werden in diesen Kryptobeirat. Ja, da werden Bewerbungen eingereicht von Ripple, Kraken, Circle, Coinbase. Genau, es bleibt jetzt natürlich abzuwarten, ob sich der wirklich materialisiert und wer dann da drin sitzt. Aber es ist natürlich schon Nummer, ja, wenn jetzt ein designierter US-Präsident sagt, ich bin krypto-bullish und ich baue mir jetzt einen Krypto-Beirat auf mit prominenten Vertretern aus der Privatwirtschaft. Also weiteres bullisches Signal.
Und da gab es ja auch schon erste Gespräche, was, glaube ich, an die Presse gegangen ist, war dieses Gespräch mit dem Coinbase-CEO Brian Armstrong, wo die sich darüber ausgetauscht haben, wie man hier so einen Beirat aufstellen könnte, wer denn da auch relevant wäre. Ja, Cantor Fitzgerald, Howard Lutnick wurde da, glaube ich, immer wieder genannt. Das ist schon beeindruckend, dass man hier jetzt so eng mit dieser Industrie einfach strategisch zusammenarbeiten will. Kritiker würden wahrscheinlich sagen, da macht man den Bock zum Gärtner oder wie dieses Sprichwort geht. Also man holt sich die Personen, die natürlich ein großes Interesse daran haben, dass die Industrie floriert und sich entwickelt, dann eben als Hauptberater rein. Andererseits könnte man natürlich auch sagen, die Leute kennen sich halt mit dem Kryptomarkt auch aus. Dennoch ist das sicherlich natürlich jetzt eine ganz heikle Aufgabe, wen man sich da reinholt und welche Sichtweisen denn da auch letzten Endes vertreten werden. Man erinnere sich denn noch auf oder an gewisse schillernde Personen wie SBF, der auch die Nähe zu Politikern gesucht hat. Sowas gilt es natürlich zu verhindern. Aber ja, ganz spannende Entwicklung da drüben können.
Er fühlt sich auf jeden Fall so ein bisschen an, als wäre das Krypto-Mittelalter in den Staaten vorbei, denn die Liste an bullischen Signalen ist immer noch lang. Ja? Also es gilt jetzt auch, kryptorelevante Schlüsselpersonalien dann in der Trump-Regierung zu besetzen. Da wäre zum Beispiel, wer wird Handelsminister? Da ist Howard Lutnick von Cantor Fitzgerald eben in der Diskussion, der Erfahrung mit Reserve Management in dem Fall bei Tether hat und starke Verbindungen in die Kryptoindustrie. Da geht es um die nächste Führung bei der CFTC. Da geht es natürlich um den nächsten SEC-Chair und die Treasury Departments Under Secretary Position, die wichtig ist für AML-Regierungen in den Staaten, AML-Regulierung, die dann auch auf Krypto zutreffen kann. Genau, also diese Schlüsselpositionen werden jetzt besetzt und die Annahme ist dann natürlich, wenn man mit Trump jetzt einen kryptoaffin designierten Kandidaten hat, dass du dann eher, also mit mindestens neutralen oder kryptoaffinen Personen auch besetzt werden.
Vielleicht noch einen Satz dazu und gerade der Name Howard Lutnick von Cantor Fitzgerald, das ist ja schon auch ein interessanter Typ, denn der hat sich ja, ich glaube, beim World Economic Forum im der Schweiz in Davos, da hat er sich auch das erste Mal ja sehr offensiv und sehr offen und kundig pro Tether ausgesprochen. Und Cantor Fitzgerald managt also wohl die Reserven von Tether. Und da wurde ja auch schon viel drüber gesprochen und geschrieben, wie es denn jetzt mit Tether weitergeht, ob Tether jetzt so langsam wirklich irgendwie reguliert in Amerika ankommen könnte und dann natürlich auch vielleicht da sogar mitsprechen kann. Ich meine, Tether ist ja wirklich einer der wichtigsten Player in dem Krypto-Ökosystem. Der größte Stablecoin wird von Tether ausgegeben. Das ist schon sehr interessant, weil Tether ja schon eine etwas fragwürdige Historie hat, aber so langsam irgendwie ins Zentrum der amerikanischen Politik einziehen kann. Ne?
Ich würde mal noch zu einem zweiten Preistreiber weitergehen, und zwar zu konkreteren Sachen, also wirklich regulatorische oder Policy-Änderungen, die sich jetzt schon abzeichnen. Und da ist natürlich an erster Stelle der SEC-Führungswechsel zu nennen. Ja, also Gary Gensler hat seinen Rücktritt zum 20. Januar 2025 schon angekündigt, das ist klar. Und damit geht eine Ära in den Staaten zu Ende, die, ich glaube, die wird als Fallstudie irgendwie in Business School Teaching eingehen. Ja, das hat sich wie ein Kreuzzug gegen die Kryptobranche angefühlt. 150 plus Enforcement Actions im Kryptobereich. Er hat 2,4 Milliarden US-Dollar an Strafen verhängt. Er hat Bitcoin-ETFs bis 2024 verzögert. Und das ist natürlich eine Riesenerleichterung für die Branche, also diesen Gegenwind los zu sein und jetzt dann einen potenziellen Nachfolger zu bekommen, der steht noch nicht fest, da gibt es Favoriten, aber die potenziellen Nachfolger, die in der Diskussion sind, werden als kryptofreundlich eingeschätzt. Ein Beispiel ist Teresa Goody Guyen als Favoritin, die ist Blockchain-Expertin bei Baker Hostetler. Hat schon SEC-Erfahrung und ja, Expertise im Bereich Wertpapierrecht und Kryptoregulierung. Und ja, das ist natürlich super bullish, wenn jetzt ein SEC-Chair erwartet werden darf, der dann kryptofreundlich ist.
Ja, einen verrückten Namen finde ich da Dan Gallagher, der wie bei Robin Hood Chief Legal Officer war. Also ich meine, wir sind ja auch irgendwie in dieser Bubble, beschäftigen uns mit Krypto und Blockchain, aber es gibt ja viele andere Bereiche, die von der SEC reguliert werden. Und da dann da wirklich jemanden reinzusetzen, der aus der Kryptoindustrie kommt, fände ich dann persönlich auch ein bisschen verrückt. Weil wie gesagt, die SEC hat ja sehr viele weitere Aufgaben als nur die Kryptoindustrie.
Also ich war damals super happy, als Gensler als SEC-Chairman angekündigt wurde, weil er eigentlich bekannt war als jemand, der das Thema extrem gut versteht. Der hat eine sehr bekannte MIT-Vorlesung gehalten, die kann man sich auch auf YouTube noch nachsehen, in 2018. Und dann hat er sich irgendwie komplett gedreht. Und ich meine, wir sind hier viel zu weit weg, um das wirklich einordnen zu können. Aber zumindest diejenigen, die näher dran waren oder das, was ihm natürlich vor allem aus dem Kryptosektor vorgeworfen wird, ist, dass er eben sehr viel Regulation by Enforcement gemacht hat, wird das mal genannt. Das heißt, anstatt Regeln zu definieren, greife ich durch und setze damit implizit Regeln fest. Das heißt, er hat also... Und das haben ganz viele, ich würde sagen, schon seriöse große Unternehmen wie Robinhood zum Beispiel, Cumberland oder auch Coinbase natürlich, haben immer wieder gesagt, wir versuchen auf die SEC zuzugehen, wir versuchen Gespräche mit der SEC zu führen, versuchen zu verstehen, was dürfen wir nicht und bekommen da kein Feedback. Und dann am nächsten Tag haben wir die Wells Notice im Briefkasten. Das bedeutet also im Endeffekt eine Warnung, dass es zu einer Anklage kommen kann, bis hin zu den Anklagen, die ja dann ausgesprochen wurden. Also diese Zusammenarbeit hat überhaupt nicht funktioniert. Wie gesagt, ich traue mir da kein Urteil zu, wer sich da wirklich grob falsch oder fahrlässig verhalten hat. Aber die Indizien deuten schon darauf hin, dass Gensler da einen ganz stark seine Meinung geändert hat und nicht mehr so positiv dem Crypto-Space gegenüber war, wie es noch in seiner MIT-Vorlesung war. Von daher, ja, Relief, Erleichterung für den kompletten Space. Und vielleicht eine kleine Anmerkung dazu noch, weil wir da oft hier drüber gesprochen haben, über das Thema SAB 121, was ja eine Regelung ist, die es Banken vor allem verunmöglicht, aktuell als Crypto-Custodians zu agieren. Und da sieht man jetzt auch schon erste Tendenzen, dass da zurückgerudert wird. Ja, da gibt es jetzt erste Ausnahmeregelungen. BNY Mellon hat da eine Ausnahme jetzt schon bekommen. Die SEC hat da jetzt auch definiert, welche Bedingungen, wenn die eingehalten werden, zu einer Ausnahme von SAB 121 führt. Also da sieht man jetzt schon Monate, bevor Genslers Term zu Ende geht, schon erste Bewegungen bei ganz, ganz relevanten Regulierungsanforderungen oder in dem Fall Accounting-Anforderungen.
Ja, mir wäre es noch wichtig, jenseits der Preistreiber aus den USA rund um die Präsidentenwahl und allen damit einhergehenden Veränderungen noch ein bisschen auf die institutionelle Bitcoin-Adoption als weiteren Preistreiber oder positives Signal einzugehen. Da haben wir auch was Spannendes in Deutschland, nämlich die Deutsche Telekom und das Bankhaus Metzler testen Bitcoin-Mining für Überschussenergie. Das ist ja so ein Use Case oder ein Argument, das gerne angeführt wird, wenn die Energiedebatte bei Bitcoin wieder hochkommt, dass nämlich das Mining ja in quasi Nischen in der Stromproduktion in die Bresche schlagen kann, wo Strom sonst einfach verloren gehen würde. Also es geht um die Nutzung überschüssiger erneuerbarer Energie für Mining und da arbeiten jetzt eben die Deutsche Telekom und das Bankhaus Metzler zusammen. Ich habe die News vorgezogen, weil wir natürlich stark in DACH präsent sind und ja deswegen die hier auch an erster Stelle erwähnt werden sollte. Nichtsdestotrotz müssen wir sofort wieder in die USA jetzt zurück, weil da gab es schon auch ein paar heiße News in der Blockchain-Adoption. Zum Beispiel BlackRock's Bitcoin-ETF übertrifft den hauseigenen Gold-ETF, also starke Performance des Bitcoin-ETFs hier, der hatte an nur einem Tag Rekordzuflüsse von 1,4 Milliarden Dollar im November. Und Einflussfaktoren waren da sicherlich auch jetzt der Trump-Wahlsieg und die positiven Regulierungsaussichten. Aber ja, finde ich einfach eine spannende Aussage und eine spannende Beobachtung, dass jetzt ein hauseigener Bitcoin-ETF den Gold-ETF an Zuflüssen an, oder an Gesamteinlagen übertrifft. Dann wäre da noch Microsoft in den Staaten zu nennen, die ein Bitcoin-Investment erwägen. Also ist jetzt noch nicht getätigt, aber es ist natürlich spannend, wenn so ein Big Tech das überhaupt in Erwägung zieht. Vorbild ist ja Michael Saylor. Er wurde sogar höchstpersönlich zu Microsoft eingeladen, um zu präsentieren, inwieweit sich so eine Strategie, massiv in Bitcoin, also Bitcoin-Reserven aufzubauen, als Unternehmen lohnen kann. Da gibt es übrigens viele weitere Player noch, wie Metaplanet mit 108 Millionen, Genius Group mit ca. 10 in Bitcoin, Semler Scientific, ja, also jetzt nicht so, dass Michael Saylor da alleine ist und Microsoft die Nummer 2 wäre. Die bullische News ist, ja, jetzt fangen die ganz großen, also mindestens ein großes Tech-Unternehmen an, das auch in Erwägung zu ziehen. Die Allianz ist in dem Kontext auch zu nennen. Sie investiert in Bitcoin und zwar über MicroStrategy. Ja, das ist ja quasi so das indirekte Investieren in Bitcoin via MicroStrategy. Ein paar Details zu den Investments hier. Da, also hinter dieser Allianz-Investition stecken mehrere Entitäten. Da wäre Allianz Global Investors Luxemburg, Amerika, die Nicholas Applegate Capital Management und die Allianz Global Investor GmbH. Also das kam jetzt nicht aus einem Haus, sondern aus mehreren Entitäten. Aber ja, ist für mich zumindest halt schon spannend zu hören, dass ja, so ein etabliertes Versicherungsunternehmen sich entscheidet, über MicroStrategy jetzt Bitcoin Exposure zu bekommen.
Vielleicht dazu noch ein Satz, das waren Wandelanleihen, die dort gekauft wurden. Ne? Also 2,6 Milliarden, insgesamt knapp 25% der neu ausgegebenen Wandelanleihen wurden gekauft und wurde investiert. Diese Wandelanleihen wurden von MicroStrategy ausgegeben, um weitere Bitcoins zu kaufen. Also MicroStrategy hört nicht auf, daran zu glauben, dass der aktuelle Preis immer noch gerechtfertigt ist und im Zweifel auch noch ja, niedrig genug ist, dass hier wirklich im Milliardenbereich noch Bitcoin gekauft werden. Und was ist so eine Wandelanleihe? Also es ist eine Verbindlichkeit von MicroStrategy, es sind keine Aktien, sondern diese Wandelanleihen können umgewandelt werden in Aktien. Ja? Das heißt, die haben eigentlich eine feste Verzinsung oder auch eine Variable, ich weiß jetzt nicht genau, wie die verzinst ist, aber das ist erstmal ein Debt Security, also eine Anleihe, die dann aber eben entsprechend in Aktien umgewandelt werden kann. Und sobald man dann ein Aktien-Exposure hat, hat man natürlich nochmal viel mehr Risiko drin. Das kann positives wie auch negatives Risiko sein, ja. Und diese Wette geht also Allianz jetzt über ihre unterschiedlichen Fonds dann auch ein.
Wenn man mal irgendwie einen Schritt zurückgeht, ist schon verrückt. Ich weiß noch, es war glaube ich 2016 oder 2017, dass das erste Mal in der Tagesschau in Deutschland das Wort Bitcoin gefallen ist. Und jetzt ein paar Jahre später reden wir darüber, dass sich Microsoft überlegt, irgendwie in Bitcoin zu investieren. Der Bitcoin-ETF ist der erfolgreichste ETF aller Zeiten, hat zumindest bei BlackRock die Größe des Gold-ETFs eingeholt oder überschritten. Und dann haben wir ein US-Präsidenten, der sein eigenes Krypto-Projekt startet. Wir haben einen verrückten Twitter-Besitzer, der jetzt irgendwie in ein neues Department der Regierung eingestellt wird, das auch noch Doge heißt, was ein Meme-Coin ist, der seit 2013 irgendwie existiert.
Wo Logos zirkulieren, wo auch dieser Doge-Hund drauf ist. Also ich weiß immer noch nicht, ob das wirklich offiziell ist, aber es ist.
Ich bin mir manchmal nicht sicher, ob wir nicht irgendwie in einer Simulation leben. Es ist, Also ich hätte wenn mich jemand 2016 gefragt hätte, was so das Verrückteste ist, was hätte passieren können in den nächsten 10 Jahren, wäre ich nicht auf das gekommen, wo wir heute sind, irgendwie 8 Jahre später oder 7 Jahre später.
Genau, und was abschließend jetzt noch erwähnt werden muss, vielleicht verdient sogar eine eigene Episode, aber es sind einfach, dass jetzt seit November erstmals Optionen auf Bitcoin-Spot-ETFs zur Verfügung stehen und handelbar sind. Ja, rund 10 Monate nach dem Launch der Bitcoin-Spot-ETFs können jetzt zumindest US-Investoren auf regulierten Handelsplattformen mit begrenztem Kapitaleinsatz, also noch viele Abers, es ist jetzt nicht so, dass die global für jeden zur Verfügung stehen, aber mit den genannten Einschränkungen stehen sie zur Verfügung und die Investoren können dann eben auf steigende oder fallende Bitcoin-Preise werten, jetzt wo diese Optionen auf Bitcoin-Spot-ETFs zur Verfügung stehen. Und das ist natürlich jetzt nach der Einführung der Bitcoin-Spot-ETFs im Januar eine zweite wichtige Änderung der eigentlich ein Bitcoin-Marktstruktur. Ja? Es steht einfach ein neues Derivat zur Verfügung, was die Bitcoin-Marktstruktur verändert und damit natürlich auch die ganze Dynamik in der Preisbildung.
Ja, und ich wollte nur noch einen Satz dazu geben, dass es halt natürlich auch noch eine andere Art ist, wie man sich hedgen kann. Also wenn man einen Preis erwartet und deswegen sein Investment tätigt, dann kann man das jetzt natürlich durch eine Option nochmal ganz anders hedgen und seine Investmentstrategien nochmal ganz anders aufbauen, als es bisher nur mit Futures oder mit ETFs letzten Endes möglich ist sozusagen. Also viel komplexere Handelsstrategien sind jetzt auch möglich.
Gut, ja, jetzt haben wir vollumfassend hier den Bitcoin November analysiert. Gut, vollumfassend ist ein bisschen ambitioniert, aber ich hoffe, wir haben es relativ breit diskutiert. Und ja, jetzt hoffen wir natürlich, dass dann spätestens bis Ende des Jahres die 100.000 durchbrochen werden und dass dann Trump seine ganzen Wahlkampf-Statements zu Bitcoin oder zu Kryptowerten sich auch materialisieren. Jetzt aber erstmal genug dazu. Gehen wir doch einen Schritt weiter zu diversen Entwicklungen rund um Cash on Chain, die dankenswerterweise der Manu diesen Monat für uns aufbereitet hat.
Ja, und in dem Bereich ist wirklich sehr, sehr viel passiert. Also wir blicken jetzt auf ein paar News im Bereich Stablecoins, aber auch Tokenized Deposits, wie auch Wholesale Central Bank Digital Currency. Und also es war wirklich ein sehr ereignisreicher Monat hier. Vielleicht fangen wir mal an mit der Mika. Denn die Mika wird, wie wir alle wissen, langsam ernst. Also zum Anfang des nächsten Jahres sind dann letzten Endes, so wie ich es verstehe, alle Phasen der Mika-Einführung abgeschlossen. Somit gilt dieses Gesetz dann vollumfänglich. Und das betrifft ja eben vor allem auch Stablecoins. Das ist ja einer der großen Bereiche, die Mika eben reguliert. Und wir haben schon immer mal wieder besprochen und auch aufgelistet, welche Handelsplätze und Börsen letzten Endes sich jetzt darum kümmern, nur noch Mika-konforme Stablecoins überhaupt anzubieten. Und Coinbase hat jetzt auch doch verfrüht eine Deadline eingezogen, und zwar zum 13. Dezember, das heißt, es ist in gut 2 Wochen, stellt Coinbase wirklich den Handel mit Stablecoins ein, die nicht Mika-konform sind. Dazu gehören zum Beispiel Tether, der Pax-Dollar, PayPal US-Dollar auch, Gnosis US-Dollar, GUSD ist es, ich weiß jetzt gar nicht, ob es
Gemini, glaube ich,
ist. Gemini, genau, stimmt. DAI ist natürlich auch davon betroffen als dezentraler Stablecoin, und davon unberührt sind natürlich dann eben die Mika-konformen Stablecoins USDC und EuroC, die von Circle ausgegeben sind. Das ist von Coinbase natürlich auch nicht anders zu erwarten, dass diese beiden, die ja auch schon reguliert sind, weiterhin strategisch angeboten werden, denn Coinbase ist hier mit Circle natürlich eng verbunden und auch investiert.
Aber, und das habe ich jetzt gestern erst gelesen, es gibt auch auf den USDC keinen Yield mehr in Europa. Also für alle Coinbase-Nutzer, die sich bis jetzt über die 4,7% oder was es gerade ist, rund knapp 5% Yield gefreut haben, das wird heute ist der letzte Tag. Das heißt, wenn ihr das hört, ist es leider schon vorbei. 30. November, wenn ich richtig informiert bin, ist der letzte Tag, an dem es noch Yield auf den USDC bei Coinbase gibt. Ab dann wird keiner der Stablecoins mehr Zinsen generieren bei Coinbase aufgrund der Mika.
Ja, und das ist auch eine Meldung, da kann man vielleicht direkt drauf aufbauen, denn Coinbase hat eigentlich jetzt verkündet, eben in allen Ländern, wo das noch möglich ist, und eben ausgenommen von der EU, auch eben direkt in der Coinbase-App die Bestände der USDC-Stablecoins, die man dort hätte, eben mit 4,7% zu verzinsen. Und ist natürlich ein spannender Entwicklung, dass das jetzt immer weiter sich in der Richtung hin entwickelt, dass Stablecoins eben auch verzinst werden und auch eine Yield bekommen. Denn das war eigentlich bisher ja so nie der Fall. In Europa ist es nach der Mika eben auch oder nach der E-Geld-Richtlinie ja nicht erlaubt, auf E-Geld Zinsen zu zahlen. Und das kann natürlich auch zu entsprechenden Auswirkungen führen, zum Beispiel in DeFi. Ja, wenn jetzt also Stablecoins, die ja auch Konkurrenten bekommen haben, zum Beispiel durch tokenisierte Geldmarktfonds, die ja ganz stark damit werben, entsprechend Yield zu zahlen und eine Verzinsung anzubieten. Wenn Stablecoins dann eben auch durch die Bank weg einen Zins liefern, zum Beispiel eben auch in DeFi, dann könnte sich also wie so ein Floor Rate bilden, die dann eben auch ja, die Standardverzinsung oder die Mindestverzinsung letzten Endes darstellt. Also es ist eine sehr spannende Entwicklung, aber eben, wie gesagt, nicht in Europa, wie du es gerade gesagt hast, Alex, sondern eben ja, in allen anderen Ländern, und das wird jetzt in Europa, in USA doch weitgehend ausgerollt, in der Coinbase Wallet.
Ja, und ich bin gespannt, wie sich das jetzt weiterentwickelt in Europa, weil ich glaube nicht, dass das ein Gleichgewichtszustand ist, dass man jetzt keine Zinsen verdienen kann auf Stablecoins oder an Kryptobörsen generell. Da denke ich, da werden erstmal Gelder abfließen jetzt. Und man sieht da jetzt einen Trend, der da eventuell dann mittelfristig einspringen könnte. Und du hast es gerade schon genannt, Manu, tokenisierte Fonds, tokenisierte Geldmarktfonds oder tokenisierte festverzinsliche Anleihen generell. Der Markt hat sich auch relativ stark entwickelt in den letzten Monaten. Jetzt gibt es natürlich noch ein Problem, nämlich die meisten Kryptobörsen dürfen in Europa keinen Handel mit MiFID-Instrumenten, also regulierten Finanzinstrumenten, anbieten. Und da gehören Geldmarktfonds zum Beispiel dazu. Das heißt, ich gehe davon aus, dass, ich denke, da arbeiten die meisten auch schon dran, sich viele dieser Börsen diese Lizenz holen werden und dann eben auch Geldmarktfonds anbieten. Und dann wird es wahrscheinlich die Möglichkeit geben, relativ einfach auf diesen Börsen, wenn ich jetzt den USDC-Stablecoin halte, dann zum Beispiel in den Biddle-Geldmarktfonds von BlackRock zu switchen und dann eben trotzdem diese 4-5% Zinsen zu verdienen. Das sind wir noch nicht, aber das ist einer der Trends. Vielleicht wird das auch eine meiner Vorhersagen fürs nächste Jahr, die wir ja am Ende des Jahres immer machen. Einer der Trends, die ich für das Jahr 2025 erwarte.
Ja, genau. Mika hat also weitgehende ja, Einflüsse auf den europäischen Kryptomarkt, und das zeigt sich auch, dass wirklich immer weitere neue Stablecoin-Initiativen entstehen. Und zwar hat hier auch eine neue Meldung eingeschlagen, dass Quantos, das ist ein Unternehmen, was bereits heute den Euro D auf Algorand ausgibt, allerdings ja, mit einer sehr, sehr kleinen Marktkapitalisierung bisher, dass eben Quantos mit Tether, Kraken und Fabric Ventures diese neuen Stablecoins jetzt ausgeben möchten. Ja, und das ist dann Euro Q und US-Dollar Q, die dann eben Mika-konforme Stablecoins sind. Die sollen dann am 18. November auf den Markt kommen, von der niederländischen Zentralbank eben als E-Geld-Token lizenziert sein. Und ja, Kraken und Bitfenix wollen dann auch in Europa am 21. November diese Stablecoins bereits an die Börse bringen. Also das Rennen ist auf jeden Fall, das läuft langsam heiß, und Paxos wird eben auch weiter aktiver. Paxos, vielleicht nochmal als Hintergrund, ist ja so ein Stablecoin-as-a-Service-Unternehmen, könnte man fast sagen. Die haben zwar auch ihre eigenen Stablecoins, aber die ja, stellen eben auch die Technologie, zum Beispiel eben für PayPal, den PayPal US-Dollar Stablecoin auszugeben. Und auch Paxos übernimmt jetzt hier einen europäischen Stablecoin-Emittenten, nämlich Membrane Finance. Und Membrane Finance, das ist das Unternehmen hinter dem Euro-E, auch bisher keine besonders große Marktkapitalisierung, da komme ich gleich nochmal dazu, wie die aktuell aussieht. Aber Paxos glaubt eben auch, dass ein reguliertes Unternehmen, was Membrane Finance bereits ist, die haben schon eine E-Geld-Lizenz, hier also sehr wichtig ist zu besitzen im Repertoire, um dann eben auch in Europa ihr Geschäftsmodell weiter aufrechterhalten zu können und entweder selber eigene Stablecoins ausgeben zu können. Wie gesagt, hat Paxos auch schon, oder eben auch weiterhin in Europa dieses Stablecoin-as-a-Service-Konstrukt aufrechtzuerhalten.
Es ist total verrückt, was da gerade passiert am europäischen Markt. Es gibt sogar noch ein weiteres Projekt, Schumann Financials heißen die, die sich auch Funding gesichert haben und auch demnächst mit ihrem Euro-Stablecoin live gehen möchten. Das heißt, da wird jetzt wahrscheinlich in den nächsten Monaten, und der soll Europe heißen, glaube ich, da wird in den nächsten Monaten und Jahren werden diese Projekte aus dem Boden sprießen. Das wird dann 2-3 Jahre, vielleicht sogar 4 Jahre parallel existieren. Es gibt das Rennen um den Gewinner. Am Ende wird es wahrscheinlich nicht mehr als 1 oder 2 Gewinner geben. Und dann kommt es zu der großen Konsolidierungswelle. Das erwarte ich gerade, weil schon alleine jetzt die Anzahl an Projekten, das ist nicht nachhaltig. Und wahrscheinlich wird sich die noch verdoppeln in den nächsten Monaten. Und ja, wird spannend zu beobachten sein in den nächsten Jahren, wer sich da in welcher Nische platziert und wer da mit welchen Partnern auch dann Erfolg haben wird.
Ja, und es ist auf jeden Fall eine Wette auf etwas, was aktuell noch nicht besonders groß ist. Ja, also das würde ich gerne nochmal kurz beleuchten. Die Marktkapitalisierung nach der Website DeFi Llama, die also immer ganz gute Analytics auch zum Stablecoin-Markt bereitstellt, die liegt aktuell bei 255 Millionen Euro. Das sind 0,13% der gesamten Marktkapitalisierung von Stablecoins. Also nochmal, 0,13%. Ein Zehntel Prozent ungefähr. Das ist also unfassbar klein. Rund 90% der Nicht-US-Dollar-Stablecoin-Marktkapitalisierung ist aktuell euro-denominiert. Das heißt, man kann sagen, es gibt US-Dollar-Stablecoins am Gesamtmarkt und es gibt halt eben 0,13% Euro-Stablecoins, die dann aber eben 90% aller Stablecoins ausmachen, die nicht US-Dollar-denominiert sind. Und da vielleicht nochmal kurz aufzuzeigen, was sind so die größten Stablecoins? Euro C von Circle, 88 Millionen Euro Marktkapitalisierung, also rund 35%. Anchored Coins Euro, 60 Millionen Euro, das sind 58% in Summe. Ja, Tether Euro, 30 Millionen, dann sind wir schon bei 70% in Summe. Eura und Stasis, das sind dann 23 Millionen, also rund 80%. Monerium 17 Millionen, da sind wir schon bei 85%. Das heißt, die größten fünf Player decken 85% ab. Und dann kommt irgendwann auch Euro E. Das ist eben hier von Membrane Finance mit 1,3 Millionen Marktkapitalisierung. Also doch wirklich ein recht konzentrierter Markt. Nicht ganz so konzentriert wie bei den US-Dollar-Stablecoins, wo es vor allem Tether und Circle ist. Bisher einfach ein wahnsinnig kleiner Markt im Vergleich zu dem US-Dollar-denominierten Stablecoin-Markt. Ich bin mir sicher, die Marktkapitalisierung wird jetzt auch durch die Meldung, die ich am Anfang mitgegeben habe, dass jetzt hier Börsen eben entsprechend umschichten und dann eben auch auf regulierte Stablecoin-Switchen steigen. Aber wie gesagt, absolut nicht zu vergleichen mit dem doch massiven Wachstum und der sehr, sehr großen Marktkapitalisierung auf US-Dollar-denominierten Stablecoins. Ja, vielleicht eine weitere spannende Meldung, und zwar Paxos, bei denen waren wir ja gerade schon, die also Euro-E oder Membrane Finance kaufen. Paxos hat sich auch mit weiteren Unternehmen noch zusammengetan und hat ein Stablecoin-Konsortium gegründet, und zwar mit Robinhood, also die große Börse, die ja nicht nur Krypto anbietet, sondern eben auch ein klassischer Neo-Broker in Amerika ist und jetzt auch eben weltweit ist. Wir hatten das letzte Mal, glaube ich, auch berichtet, dass Robinhood doch sich stark auch in Deutschland jetzt und in Europa breit machen will und expandieren will. Aber ja, Robinhood ist dabei, Kraken ist dabei, Galaxy Digital ist dabei und halt eben Paxos, und die gründen ein Konsortium für die Ausgabe eines Global Dollar Stablecoins. Und was hier ganz interessant ist, das ist eben ein Dollar-Stablecoin, der aus Singapur ausgegeben wird. Ja, also man hat sich jetzt hier eben entsprechend die weltweiten Regulierungen angeguckt und glaubt, dass hier in Singapur die Regulierung demnächst wirklich live geht. Da wird schon seit einigen Monaten dran gearbeitet. Dieser Stablecoin, der soll hier eben dann aus Singapur ausgegeben werden. Da sind noch weitere Partner dabei, Anchorage Digital, Bullish, Nuvei und eben, wie gesagt, auch Galaxy Digital, die bündeln also hier ihre Ressourcen und ihr Fachwissen zusammen, um dann eben auch die Akzeptanz von Stablecoins in realen Anwendungsfällen fördern zu wollen. Also es ist sicherlich ein ganz interessanter Move, und ich bin hier jetzt für 6 Monate in Singapur, und das ganze Thema digitales Bezahlen ist wirklich sehr, sehr spannend. Ich bin ja stark payments-orientiert und interessiert, und hier gibt es viele mit Bezahlmethoden, die es bei uns in Europa noch gar nicht gibt. QR-Codes spielen eine große Rolle. Und jetzt versucht man eben hier auch in die jeweiligen vielen Apps und auch Super-Apps eben Stablecoins zu integrieren. Das ist eine sehr spannende Entwicklung, weil eben auch die Blockchain-Adoption hier in Südostasien sicherlich noch mal weiter verbreitet ist als in Europa.
Ja, das finde ich einen spannenden Ansatz, auch dieses USDG also zu sagen, ich mache jetzt nicht einen zusätzlichen neuen US-Dollar-Stablecoin als Einzelner und will damit Circle und Tether vom Thron stoßen, sondern zu sagen, lasst uns eher so diesen Konsortialgedanken leben und das gemeinsam machen. Und da bin ich gespannt, ja, ob so ein Ansatz, den ich schon für sinnvoll erachte, erinnert ja auch ein bisschen so an SWIFT, ja, das ist ja auch ein Konsortium aus ganz, ganz vielen Banken, was dann im Endeffekt zum dominierenden Zahlungsnetzwerk geworden ist, ob das im Stablecoin-Bereich, also es ist nicht 1:1 vergleichbar natürlich, aber im Stablecoin-Bereich dann ein ähnlicher Ansatz sich am Ende durchsetzt, dadurch, dass die allerwichtigsten Partner einfach diesem Konsortium beitreten.
Ja, genau. Ein neues Konsortium am Markt, sehr spannend, das werden wir weiterhin verfolgen, auch wie schnell dieser Stablecoin dann wachsen wird und auch adoptiert wird. Eine weitere Meldung noch, auch eine sehr spannende Meldung, und zwar Acquiring-Service-Dienstleister Stripe. Das ist ja so einer der Shooting-Stars im Payments-Bereich. Der war eigentlich immer eher auf traditionellen Payments fokussiert, aber der hat in den letzten Monaten doch einige Meldungen rausgegeben, dass er eben großes Wachstum und großes Potenzial in Stablecoins sieht. Und der hat jetzt ein Startup gekauft, und zwar Bridge, für sage und schreibe 1,1 Milliarden US-Dollar. Und es gilt wirklich als einer der größten, oder wenn nicht als die größte Krypto-Akquisition durch einen großen im traditionellen Zahlungsverkehr operierenden Zahlungsdienstleister. Und das ist wirklich eine sehr starke Wette. Dieses Startup ist 2,5 Jahre alt. Es hat vor kurzem erst nochmal eine Funding-Runde gemacht, wurde mit 200 Millionen Euro bewertet, US-Dollar bewertet, und hat Gerüchten zufolge aktuellen Umsatz von 15 Millionen US-Dollar. Also das ist schon ein extrem hoher Preis für so ein junges Startup. Aber Stripe glaubt anscheinend an die disruptive Kraft von Stablecoins und will eben mit Hochdruck und jetzt kommt ein Zitat, besten Stablecoin-Unternehmen der Welt werden. Und also hier die Stablecoin-Adoption in der Realwirtschaft wirklich befeuern. Ja. Diese Ankündigung, die kommt erst weniger als 2 Wochen, nachdem Stripe eben erst Stablecoin-Zahlungen in seinen Zahlungsakzeptanzservice über Circle US-Dollar, also USDC, integriert hat. Mit diesem Unternehmen soll jetzt natürlich das On- und Off-Ramping einfacher werden in diese Stablecoins, aber eben auch die APIs, die dieses Unternehmen anbietet, noch tiefer in die Stripe-Lösung integriert werden. Und es gibt Marktteilnehmer, die Bridge auch praktisch mit dem Stripe aus der Stablecoin-Welt verglichen haben. Das heißt, Stripe kauft sich praktisch jetzt sein Pendant aus der Kryptowelt, könnte man sagen, und versucht hier eben die Adoption in der Realwirtschaft weiter voranzubringen.
Ja, es ist verrückt. Jeder versucht, einen Stablecoin auszugeben, und dann wird der Infrastrukturanbieter für 1,1 Milliarden gekauft, obwohl er kaum Revenues macht. Ich fand das auch einen beeindruckenden Preis. Ich vermute allerdings, und ich habe da keinerlei Insights, dass diese 1,1 Milliarden zu einem signifikanten Teil nicht in Cash bezahlt wurden, sondern mit Stripe Shares. Vermute ich jetzt einfach mal. Stelle ich einfach mal in den Raum, was dann den Preis schon wieder ein bisschen einfacher verkraftbar macht für Stripe, weil die auch extrem hoch bewertet sind. Manu hat es schon genannt, einer der Shooting-Stars. Keine Ahnung, falls da jemand Insights hat, meldet euch gerne mal in unserer Telegram-Gruppe, würde mich interessieren, aber davon gehe ich aus.
Ja, machen wir weiter mit Stablecoin-Playern, und zwar springen wir aber weiter zu Tether. Tether, wir hatten es ja schon drüber gesprochen, der CEO von Cantor Fitzgerald, der also die Tether-Reserve wohl managt, hat sich ja in der Vergangenheit schon für Tether ausgesprochen und kann jetzt möglicherweise Tether näher an die US-Politik bringen. Und Tether plant jetzt einiges Spannendes Neues. Und zwar einmal wollen sie eine Tokenisierungsplattform ausbauen. Hadron nennen die, oder Hadron. Und wollen also jetzt hier eben Aktien, Anleihen, Stablecoins, Treuepunkten und so weiter auf ihrer Tokenisierungsplattform anbieten. Verkaufen also hier ihr jahreslanges Know-how als einer der Early Adopter in diesem Space und einer der ganz großen Unternehmen. Ist also ganz interessant, weil sie sich bisher gar nicht um andere Assets außer Stablecoins gekümmert haben, aber das wollen sie jetzt eben entsprechend weiter ausbauen. Ganz interessant fand ich, dass da also der Fokus auf Kontrollfunktionen gelegt wurde und da mitgegeben wurde, dass also unbedingt ein großer Fokus auf Compliance, Know Your Customer und Anti-Money Laundering gesetzt werden soll bei dieser Plattform. Da ist, glaube ich, Tether bisher nicht unbedingt für bekannt. Aber ja, sie versuchen natürlich ihr Gesicht jetzt aufzupolieren und also weiterhin auch in dieser ja, zukünftig regulierten Kryptowelt weiterhin der größte Player zu sein.
Ja, Tether hat ja generell angekündigt, dass sie ihre aktuell 80 Mitarbeiter plus minus deutlich erhöhen möchte, auf was verdoppeln, glaube ich, oder mehr als verdoppeln, und dass die allermeisten neuen eingestellten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eher so aus dem Compliance-Regulierungsbereich kommen. Und wir sehen ja jetzt, die werden teilweise schon delistet in Europa, also nicht nur ihr Euro-Stablecoin, sondern auch ihr US-Dollar-Stablecoin, und da ist der europäische Markt schon groß genug, dass das Tether auch kratzen sollte. Und ich bin mir sicher, dass sie da irgendwie versuchen, ihren Tether-Stablecoin compliant zu bekommen in Europa. Problem ist natürlich, dass der schon streng reguliert wird durch seine Größe unter der MiCA. Also da ist es nicht ganz trivial, das hinzubekommen. Da reicht es nicht, wenn man 5 Compliance-Menschen einstellt, sondern da müssen die, glaube ich, ganz signifikant ihr Setup ändern.
Ja, eine weitere doch ziemlich interessante Meldung, wie ich fand, auch von Tether ist, dass Tether mit diesen massiven Reserven, die sie haben, die aktuell ja vor allem in Staatsanleihen liegen, und Tether ist ja wirklich einer der größten Staatsanleihen Investoren der Welt geworden. Also teilweise werden mehr Staatsanleihen gehalten als ganze Länder und halt hier eben US-Dollar-Staatsanleihen. Und das macht sie sicherlich auch für die Politik.
Ja, mehr als Deutschland zum Beispiel. Ja. Also Tether hält mehr US-Staatsanleihen als der deutsche Staat.
Ich habe Australien auch noch im Kopf. Also wichtiger Player, und wahrscheinlich ist das auch einer der Gründe, warum man jetzt auch auf der US-Dollar, sorry, auf der in der US-Politik mit Tether doch mal sprechen will, weil sie doch ein erheblicher Nachfrageplayer sind für Staatsanleihen und für Staatsschulden. Und naja, aber Tether überlegt sich jetzt eben hier auch, die Reserven anders zu managen. Sie sind ja bisher weiterhin unreguliert und wollen auch nicht MiCA reguliert werden, wo ja eben auch ganz klar vorgeschrieben wird, dass man nur in High-Quality Liquid Assets, wie zum Beispiel kurzläufige Staatsanleihen und Einlagen bei Banken, investieren kann. Und Tether plant jetzt also hier in den Private Credit Markt einzusteigen, ganz konkret in dem Segment oder Industrie der Finanzierung für Rohstoffhandelsunternehmen. Und das ist also ein sehr, sehr interessanter Markt und eine sehr interessante Industrie. Rohstoffhandelsunternehmen, das sind wahnsinnig wichtige Unternehmen, die weltweit unseren Rohstoffhandel am Leben halten. Die Trafigura-Gruppe ist hier zum Beispiel hervorzuheben. Das ist ein sehr, sehr großes Unternehmen. Und ja, was machen diese Unternehmen? Die schiffen Rohstoffe um die Welt. Und diese Verschiffungen, die dauern natürlich lange. Das heißt, die brauchen extrem viel Finanzierung, weil die Rohstoffe, die sie die sie transportieren, die müssen natürlich finanziert werden. Und aus diesem Markt haben sich teilweise Banken zurückgezogen. Das läuft meistens über Kreditlinien bei den jeweiligen Banken. Und das hat dazu geführt, dass manche Handelsunternehmen also zu wenig Finanzierung hatten, um ihren Handel überhaupt weiterhin durchführen zu können, was natürlich ein Riesenrisiko für den Weltmarkt und für den Weltwirtschaft ist. Und genau in diesen Markt überlegt sich jetzt hier Tether eben einzusteigen, um also Kredite letzten Endes zu vergeben an diese Unternehmen, die also Öle, aber auch Rohstoffe um die Welt schiffen. Und das ist also ziemlich interessant, weil kann das sehr lukrativ sein, dieses Business. Es ist aber auch ein Hochrisikobusiness. Und es ist halt wirklich die Frage, ob ein Stablecoin-Unternehmen, was eigentlich seine Reserve sehr sicher managen sollte, in so ein doch sehr riskantes Geschäft einsteigen soll. Aber ja, Tether überlegt sich das und ist nach Branchenexperten da auch auf mehreren Konferenzen gewesen. Der CEO, der wurde auch dazu interviewt, der hat auch zugegeben, dass sie sich dieses Segment doch genauer ansehen. Ja, das war doch ja jetzt ziemlich viel Update zu Stablecoins. Nichtsdestotrotz möchte ich noch kurz auch ein paar Meldungen aus dem Bereich Tokenized Deposits und Wholesale CBDC vorstellen. Und eine der Hauptmeldungen für mich war diesen Monat die Umfirmierung und das Rebranding von JP Morgans Blockchain-Division. Und zwar hieß die ja immer Onyx, und das Flaggschiff und das bekannteste Produkt hieß ja JP Morgan Coin. Und ja, dieses Produkt ist Geschichte. Also zumindest ist der Name Geschichte. Der Name Geschichte. Es gibt keinen JP Morgan Coin mehr. Das zugrunde liegende Produkt in JP Morgan, das gibt es natürlich weiterhin. Aber man nennt es jetzt nicht mehr JP Morgan Coin, sondern das heißt nun Digital Payments oder Blockchain Deposit Account. also ein BDA. Und zwar wird das Ganze auch nicht mehr auf Onyx ausgegeben, sondern auf Kinexis. Das heißt also, ein komplettes Rebranding ist da geschehen. Ich war da auch viel auf der Website, habe mir das mal angeguckt und es findet sich wirklich nirgendwo mehr der Name JP Morgan Coin. Das ist schon sehr interessant. Zuletzt, und da hatten wir...
Ist ja auch sinnvoll, oder? Also im Endeffekt war das ja auch sehr misleading, zu sagen, es ist ein JP Morgan Coin. Also Blockchain-based Accounts finde ich auch einfach die passendere Beschreibung dafür, was es am Ende ist, was sie da gebaut haben.
Absolut. Also ich habe mich wirklich gefreut über diese Meldung, muss ich wirklich sagen, weil das wissen die Hörer ja auch. Ich bin bei der Deutschen Bank im Bereich dafür zuständig, eben sich auch um solche Themen zu kümmern. Und wir haben doch einige Kundengespräche, die immer wieder dann gefragt haben, ja, was ist denn jetzt mit dem Deutsche Bank Coin und wann kommen denn die anderen Banken mit ihren Coins? Und da musste man erstmal viel aufklären und viel erklären, dass es überhaupt gar keinen Coin gab, sondern letzten Endes spricht man ja hier einfach von einem Kontoführungssystem, was auf der Blockchain läuft. Und da hat JP Morgan jetzt also stark aufgeräumt und hat sich komplett unfirmiert. Und die zweite Meldung da, die wollen jetzt eben auch FX on-chain anbieten. Das heißt also US-Dollar-Einlagen gegen Euro-Einlagen direkt auf ihrer Blockchain zwischen den jeweiligen Konten zu settlen und dann eben auch FX auf der Blockchain anbieten. Und das soll dann eben auch ganz klar ein neuer Einkommensstrom werden, neben dem NII, also dem Net Interest Income, und auch den Fees, die sie aus dem Zahlungsverkehr da erlangen, dann eben auch FX-Spreads. Interessanterweise waren sie da recht offen und haben gesagt, wir sind noch 3 bis 5 Jahre mindestens vom Break-Even der Plattform entfernt. Also er wird weiterhin noch stark drauf gezahlt. Aber mit diesen zusätzlichen FX-Spreads hoffen sie also hier jetzt eben auch diese Lösung mal besser monetarisieren zu können.
Aber das sieht man auch, den Vorteil, einfach die größte Bank der Welt zu sein und sehr, sehr tiefe Taschen, weil die stecken da ja seit, ich weiß nicht, wann das losging, also selbst bevor es Onyx hieß, hat der JP Morgan schon viel im Bereich Blockchain, digitale Assets gemacht. Ich vermute, das ging so 2016, 17 los da. Und die sind einfach bereit, bis zu 10 Jahre oder vielleicht darüber hinaus Geld reinzustecken, ohne da ein profitables Business draus zu machen, weil sie es für sich mal entschieden haben, die Zukunft wird in diese Richtung gehen und wir wollen auch da ganz vorne dabei sein. Und wenn die Zukunft in diese Richtung geht, dann können wir uns jetzt schon sicher sein, dass JP Morgan da ganz, ganz vorne dabei sein wird, weil sie jetzt schon gegenüber der allergrößten Anzahl ihrer Wettbewerber mal mindestens 5, 6 Jahre Vorsprung haben.
Ja, und das scheinen auch andere Marktteilnehmer zu sehen oder so zu sehen, denn OCBC, das ist hier eine Bank in Singapur, die nutzt jetzt eben auch diese BDAs bei JP Morgan und hat ein Intraday Reverse Repo Geschäft eben auf Kinexis durchgeführt. Es gibt schon einige Repo Transaktionen auf JP Morgan. Anscheinend wurden da 1,5 Billionen US-Dollar schon gesettelt, 1200 Transaktionen insgesamt, aber eben noch keine Reverse-Repo-Transaktionen. Eingegliedert direkt war das Tri-Party-System von Euroclear, also das ist da auch schon mit involviert und ganz spannend hier zu sehen, dass eben andere Banken sich auch weiterhin an Kinexis anschließen. Mastercard kooperiert da jetzt eben auch mit JP Morgan, Kinexis Digital Payments und bindet diese BDA-Konten, diese Kontenstruktur eben in ihr Multi-Token-Netzwerk ein, sodass also auch diese Balances in den Konten bei JP Morgan auf der Blockchain eben über dieses Multi-Token-Netzwerk übertragen werden können. Das habe ich mir vorgenommen, auch nochmal ein bisschen tiefer mir anzugucken, weil bisher habe ich sehr, sehr wenig über dieses Multi-Token-Network gehört. Weiß gar nicht, was da so geschieht. Also ich kann das nicht wirklich einordnen, wie weit die da sind. Man hat im Mai diesen Jahres die erste Transaktion überhaupt mal durchgeführt mit der Standard Chartered Bank in Hongkong, aber auch in einer Sandbox. Müssen wir nochmal uns genauer angucken, wie weit die sind. Man hat dieses MTN nämlich bereits Mitte 2023 eingeführt. Also das existiert auch schon gut 1,5 Jahre. Das waren die Meldungen zu JP Morgan Kinexis. Und dann gab es noch ein paar andere Meldungen, die können wir nochmal ganz kurz und schnell anreißen mit Blick auf die Uhr. Und zwar die Deutsche Bank, die hat da einige Initiativen gestartet, die tritt Partior bei. Partior ist also, das haben wir schon einige Male auch behandelt. Das ist so ein Interbank Clearing und Settlement System für tokenisierte Einlagen, wo also Banken ihren Ledger auf Partio halten können. Aber Partio hat eben auch ein Rulebook und ein Scheme, was also hier für Korrespondenzbankgeschäfte eingesetzt werden kann und dann auch über mehrere Banken hinweg diese ja, Multibank-Transaktionen orchestrieren kann. Das ist also ganz interessant und die Deutsche Bank hat eben auch mit UBS und Adhara in einem Bundesbank-Experiment mitgenommen und hat also hier bankzentrische tokenisierte Einlagen über die Triggerlösung der Bundesbank gesettelt, also in Zentralbankgeld letzten Endes zwischen ja, bankzentrischen BDA-Systemen gesettelt. Und die UBS, die hat auch verkündet, dass sie also eine Tokenized Deposit-Lösung integriert haben und da erste ja, Tests gemacht haben für US-Dollar, Schweizer Franken, Euros und sogar auch chinesische Renminbi. Die reiht sich also jetzt also in die Liste der Banken mit bankzentrischer, tokenisierter Einlageninfrastruktur ein, die angeführt wird von JP Morgan, aber natürlich auch Citi mit ihrem Citi-Token-Service und die DBS. Die haben eben auch schon eine voll integrierte Lösung. Die HSBC ist da auch recht aktiv und spielt da in der Ensemble-Sandbox der Hong Kong Monetary Authority eben auch mit. Also, viele spannende Entwicklungen. Wir lassen mal den ganzen Bereich CBDC jetzt weg. Wir sind in der Zeit schon ziemlich weit vorangeschritten. Da gab es auch einiges Spannendes. Fidelity war sehr aktiv, hat eine erste Margin-Payment-Transaktion durchgeführt, live. Dann ist die BIS aus der Enbridge, aus dem Enbridge-Konsortium, aus dem Projekt zurückgetreten. Aus unterschiedlichen Gründen. Der Markt denkt, dass das auch regulatorische Gründe hat, weil dieses Netzwerk, was von China geleitet wird, ja vor allem auch um, oder nicht vor allem, aber es könnte genutzt werden, um Sanktionen zu umgehen und so weiter. Also da ist doch einiges noch passiert. Wir hören aber hier auf und springen mal weiter auf das Segment Assets on Chain. Alex, da hast du ja auch noch ein bisschen was mitgebracht.
Ich denke, das Assets on Chain, da haben wir auch vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen, das würde ich auch weglassen. Und würde nur noch eine einzige Meldung gerne mit euch teilen, die nämlich wichtig ist, auch für den Crypto-Space. Also an all diejenigen, die sich jetzt eher für Krypto, ETH und so weiter interessieren und die in den letzten 20 Minuten eingeschlafen sind, weil sie keine Lust haben, sich mit Stablecoins oder tokenisiertem Geld zu beschäftigen. Jetzt müsst ihr wieder zuhören, weil das ist ganz relevant für den Crypto-Space. Und zwar hat ein US-Gericht die Sanktionen, die von der OFAC gegen Tornado Cash verhängt wurden, aufgehoben. Und es wurde im Endeffekt ja, entschieden, dass Smart Contracts als Code keine Entität, keine juristische Entität sind, die verurteilt werden kann. Und das ist ein sehr signifikantes Urteil, das auch Implikationen für zukünftige Urteile haben könnte. Und deswegen wollte ich das ganz kurz mal für euch auseinanderdröseln. Also ganz kurz, was ist Tornado Cash? Tornado Cash ist ein Kryptowährungsmixer, den kann man nutzen, um Transaktionen zu anonymisieren. Also Sender und Empfänger können dadurch anonymisiert werden. Was ist die OFAC? Die OFAC ist ein Teil des US-Finanzministeriums und die OFAC, die setzt Wirtschaftssanktionen für die USA durch. Und diese OFAC hat eben Tornado Cash im August 2022 verklagt oder hat Sanktionen verhängt gegen Tornado Cash. Das ist eigentlich die richtige Formulierung. Was war der Grund dafür? Es wurde gesagt, dass kriminelle Hacker oder Kriminelle und Hacker Tornado Cash genutzt haben, um Geld zu waschen. Da wurde unter anderem die nordkoreanische Hackergruppe Lazarus Group genannt. Und da ging es um 7 Milliarden US-Dollar, die also im Jahr 2019 gewaschen worden sein sollen.
Oder seit 2019.
Oder seit 2019, genau. Da ging dieser Service live. Jetzt war es aber so, dass da nicht nur die Personen angeklagt wurden, die für oder mit Tornado Cash gehandelt haben oder dieses Tornado Cash gebaut haben, diese Kontrakte, diese Smart Contracts, diesen Code geschrieben haben, sondern da wurde auch sozusagen der Code selbst angeklagt oder sanktioniert. Und das war schon etwas Spezielles, etwas Neues. Das wurde auch damals schon heiß diskutiert. Und jetzt wurde eben diese Anklage für oder diese Sanktionierung für nichtig erklärt. Und dieses US-Gericht hat, wie gesagt, entschieden, dass autonomer Code keine Entität ist, die sanktioniert werden kann. Warum ist es so wichtig? Natürlich der komplette DeFi-Bereich, ja, der baut auf Smart Contracts auf. Das sind alles Code-Schnipsel, nenne ich es jetzt mal. Und wenn man die sanktionieren könnte, dann wäre es natürlich relativ leicht möglich, Programme, Applikationen, die zum Beispiel auf Ethereum und anderen Smart Contract-fähigen Blockchains gebaut werden, komplett einzustellen, zu zerstören, kaputt zu machen und dadurch natürlich ein komplettes Ökosystem zu gefährden. Und das ist mit dem Urteil nicht mehr möglich, beziehungsweise deutlich schwieriger geworden, weil jetzt eben dieses Urteil einmal im Raum steht, wo ganz klar gesagt wurde, Smart Contract als ein autonomes System kann nicht sanktioniert werden. Was aber trotzdem noch der Fall ist, und das ist auch ganz wichtig, letzter Punkt hier, die Entwickler und teilweise auch die Nutzer sind trotzdem noch in der Verantwortung. Das heißt, nur weil ich jetzt den Code selbst nicht sanktionieren kann, heißt es nicht, dass ich jetzt so einen Code zur Verfügung stellen darf, zumindest nicht mit der Intention, dass dann Geld gewaschen werden soll. Und das ist, denke ich, jetzt noch eine Diskussion, die es in der Zukunft dann geben wird. Inwieweit sind dann die Entwickler verantwortlich für diesen Code, der dann eben auch für Geldwäsche genutzt werden kann. Und ich glaube, da ist dann normalerweise, und ich bin kein Jurist, aber ich denke, da ist jetzt die Diskussion dann vor allem immer, wenn ein Entwickler von so einem Programm dieses Programm entwickelt hat und vielleicht auch zur Nutzung angeboten hat, mit der Intention, Geld zu waschen, dann ist er ganz klar in der Verantwortung. Wenn man vielleicht hier einen Code-Schnipsel gebaut hat, der eine ganz andere Intention hatte und dann aber ein Stück weit missbraucht wird dafür, dann ist es, denke ich, schon schwieriger. Also das sind sicherlich Diskussionen, die wir dann in den nächsten Monaten noch führen werden und müssen. Stand heute ist es so, dass also die Entwickler, die ja teilweise auch mit angeklagt waren und sind, nicht freigesprochen wurden durch dieses Urteil jetzt.
Und ein Entwickler sitzt ja, glaube ich, schon im Gefängnis. Ich glaube, der wurde für 5,5 Jahre verurteilt. Und 2 andere werden entweder noch verurteilt oder wurden auch schon verurteilt. Und wie du schon gerade sagst, das betrifft jetzt diese Rechtsprechung nicht, sondern eben ganz klar nur der Smart Contract. Und ich finde das auch wirklich extrem richtungsweisend und interessant. Das bedeutet jetzt, glaube ich, nicht, dass alle zum Beispiel auch DeFi-Lösungen, die ja auch teilweise kritisiert werden, weil sie nicht reguliert sind, unreguliert bleiben können, ja, sondern es geht ja immer nur darum, Code, der schon deployed wird, der nicht mehr oder wurde, der nicht verändert werden kann, ja, und ich meine, ein Smart Contract, der zum Beispiel eine gewisse Logik orchestriert, wie zum Beispiel ein Börsen-Smart Contract, wie ein Delivery versus Payment Smart Contract, die sind ja deployed und da gibt es keinen privaten Schlüssel dazu, das heißt, da hat niemand mehr die Hoheit darüber, und ich glaube, diese Rechtsprechung bezieht sich jetzt genau auf diese Lösung, aber halt eben nicht für Player, die zum Beispiel Services anbieten, die dann auf diese Smart Contracts noch aufgreifen. Ja? Also es geht hier wirklich nur um den Code, der deployed wurde. Und ich denke, das ist ein großer Schritt in die, aus meiner Sicht, richtige Richtung. Ja? Weil man einfach erkennt, das ist Code, der existiert. Das ist auch keinem Unternehmen mehr zuzuordnen, sondern der wurde deployed und läuft einfach. Und den kann man ja nicht sanktionieren oder irgendwie regulieren.
So, die Zuhörerinnen und Zuhörer sehen das jetzt nicht, aber Manu hat sich schon bequem gemacht auf seinem Sofa oder auf seinem Bett. Das heißt, jetzt wird es langsam Zeit, hier abzuwickeln, weil sonst wären wir heute nicht mehr fertig. Wenn Manu ins Plaudern kommt, dann ist es...
Mein Akku ist leer gegangen, ich musste schnell hier anstecken.
Alles klar. Lass uns doch vielleicht noch die Fundstücke machen und dann das Ganze beenden. Und Michi, möchtest du vielleicht anfangen mit deinem Fundstück?
Ja, voll gerne. Also Jonas und ich sind bei der Vorbereitung der vorherigen Episode eben über das Bitcoin-EZB-Papier, über ein weiteres interessantes Papier gestoßen, das so ein bisschen in unsere kritische Würdigung einschwingt. Das Paper läuft unter dem Titel Challenging Bias in the ECB's Bitcoin Analysis. Und ja, das hat uns geholfen, das Papier besser zu verstehen und unsere eigene Meinung zu bilden. Und setzt sicherlich all diejenigen in der Community oder die Diskussion hier in der Community fort und ist ein weiterer interessanter Input für die diese Diskussion halt interessiert, ob Bitcoins Langzeiterfolg, von dem wir alle ausgehen, ja auch schädliche Umverteilungskonsequenzen haben kann.
Manu, welche Fundstücke gibt es in Singapur?
Ja, das ist nämlich wirklich ein Singapur-zentrisches Fundstück. Ich habe hier Fernsehen geguckt und es gibt ja kein privates deutsches Fernsehen hier in Singapur. Also habe ich mal geguckt, was gibt es denn überhaupt für Sender und bin auf den Bloomberg Originals Sender gestoßen, den ich ziemlich feier, muss ich sagen. Ich hatte den gar nicht auf dem Schirm, Aber Bloomberg Originals produziert wirklich sehr gute Dokumentationen. Also da gibt es zum Beispiel auch so eine AI-Doku, die habe ich mir auch schon auf die Liste gesetzt. Sehr aufwendig, sehr beeindruckend produziert. Und hier lief dann plötzlich, also ich skippe rum oder switche rum und dann kommt Sam Bankman-Fried auf meinem Bildschirm auf, also SBF. Der CEO von FTX. Und ja, diese Dokumentation, die habe ich mitgebracht. Ruin, das ist ein Dokumentarfilm eben über SBF und den Zusammenbruch der Kryptobörse FTX, die halt hier von Bloomberg-Journalisten und aber auch einigen der Hauptakteure in dem Kryptospace aufgearbeitet wird. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, Sam Bankman-Fried sitzt ja jetzt auch schon im Gefängnis. 25 Jahre wurde er verknackt, kann man sagen, oder verurteilt. Wir haben da viel drüber gesprochen, deswegen sehr zu empfehlen, sich das auch nochmal anzugucken, wie verrückt die Zeit im Jahr 2020 bis 2023 war.
Und das kann man auf YouTube sehen oder gibt es bei Bloomberg Online oder wo kann man das sehen?
Ja,
oder muss man dafür nach Singapur kommen, also, wenn man jetzt dein Fundstück sich ansehen möchte?
Nein. Also ihr seid herzlich willkommen, ich habe auch eine Couch. Da können wir uns die auch gemeinsam angucken, aber nein, geht auch von zu Hause auf YouTube.
Okay, alles klar. Ich habe ein Fundstück, das ist verknüpft zu dem Thema Assets on Chain, deswegen konnten wir das auch vorhin überspringen, weil ich das hier einfach ganz kurz nochmal aufgreife. Und zwar eine Website, die kennen vielleicht einige von euch schon, rwa.xyz. RWA steht in dem Fall für Real World Assets und das ist unter anderem ein sehr gutes Dashboard, auf dem sehr schön dargestellt wird, wie groß dieser Markt mittlerweile ist. Und ich lade euch ein, da mal drauf zu schauen. Und da gibt es einen Menüpunkt, der zum Beispiel US Treasuries heißt. Und da seht ihr diese ganzen tokenisierten Geldmarktfonds, über die wir heute ein Stück weit gesprochen hätten. Da seht ihr Biddle von BlackRock, da seht ihr von Ondo Finance auch gewisse tokenisierte Fonds. Und es ist spannend zu sehen, wie sich der Markt entwickelt hat in den letzten Monaten. Der ist nämlich relativ stark gestiegen. Das hat schon durchaus signifikante Größe jetzt dieser Markt und ihr findet da mehr Informationen auf dieser Website und den Link dazu, den findet ihr dann auch in den Comments. Gut, jetzt war es heute ein bisschen eine längere Episode, das war uns schon klar, vorher als wir unsere Notes gesehen haben, ich denke jetzt so mit 1,25 Stunden ungefähr haben wir es trotzdem ganz gut hinbekommen, ziehen jetzt hier aber einen Schlussstrich, bedanken uns bei euch allen, die bis zum Ende durchgehalten haben, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für wie immer eine gute Bewertung oder einen Kommentar auf eurer beliebten Podcast-Plattform. Und wir sprechen uns dann spätestens wieder nächste Woche. Vielen Dank, Michi und Manu, fürs Dabeisein und auf Wiedersehen.
Achtung, Disclaimer. Die Inhalte spiegeln die private Meinung der Hosts wider, dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Es gilt, do your own research, informiert euch, bevor ihr Investments tätigt. Das alles findet ihr auch auf unserer Website unter www.bfrr.de/disclaimer.